Willkommen beim Machergeist-Podcast. Heute gibt es eine Folge mit Christina Grubendorfer, Unternehmerin im Markt der Organisationsentwicklung mit Beratung und Aus- und Weiterbildungsangeboten sowie einem eigenen Podcast. Sie hat ein Buch, The Real Book of Work, vor ein paar Monaten rausgebracht und damit hat sie einen Nerv getroffen, denn die Buchpresse durfte mehrfach neu angeworfen werden, weil die Nachfrage so groß war. Nicht überraschend hat das Buch heute das Prädikat Spiegel-Bestseller erhalten. Wir sprechen in dieser Episode über die Organisation als Objekt, respektive eben Subjekt. Ja, es hat ein Eigenleben. Es wird auf Regeln gebaut. Die Frage ist, welche Regeln dies sind und mit welchen Weltbildern diese geformt, gelebt und weiterentwickelt werden. Wie immer in diesem Podcast beginnt die Episode mit der Frage, wer bist du? Viel Inspiration dabei. Audio ab. Eine neue Folge, diesmal mit Christina Grubendorfer. Wir werden ein schönes Gespräch über die Arbeit machen. Ein Gespräch, das vielleicht auch den einen oder anderen überrascht. Ich würde mich freuen, wenn das so wäre und so ist. Ja, liebe Christina, wir haben vorher kurz gehört, wer du bist, was du alles gemacht hast, von deinem Buch gehört, das uns auch zusammengeführt hat, The Real Book of Work. Ja, wer bist du, liebe Christina? Wir sind ja zusammen verbunden heute. Du bist, glaube ich, in Berlin heute. Ich bin in Liechtenstein in der Schweiz. Ja, wer bist du, liebe Christina?
Hallo Remo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wer bin ich? Also wenn ich das mal wüsste, ne? Und natürlich, oder was heißt natürlich, ich folge da ja gerne dem Konzept, ich bin ganz viele und ich bin auch jeden Tag wieder eine andere oder in vielen Momenten bin ich dann mal die oder jene. Du meintest gerade, du hoffst, dass der Podcast überrascht. Ich bin gerne auch eine Überrascherin. Bin gerne jemand, die andere vielleicht auch mal ein bisschen anpiekst. Provokation wäre vielleicht zu viel, aber ja, vielleicht auch das. Aber ja, wir definieren uns hier in so einem Kontext, Arbeitskontext natürlich immer viel darüber, was wir so tun beruflich. Und deswegen mag ich die Frage, wer ich bin, dann hier auch gerne so beantworten. Ich bin Gründerin, Geschäftsführerin von Become Better in Berlin und uns gibt es schon seit über 15 Jahren. Wir begleiten Organisationen dabei, alle möglichen Probleme zu lösen, die sie so haben rund um Führung und Zusammenarbeit. Und ich bin Autorin, hast du schon gesagt, The Real Book of Work. Freut mich riesig, dass das Buch hier solche Wellen schlägt und auch uns beide hier zusammengebracht hat. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Organisationen entwickeln. Da haben wir jetzt auch schon über 200 Episoden. Also insofern bin ich auch immer freudig gerne mal zu Gast in einem Podcast, in deinem schönen Podcast. Und arbeite seit über 25 Jahren als systemische Organisationsberaterin und bilde auch Berater und Beraterinnen aus. Heißt, wir haben auch eine eigene Academy, die Become Better Academy. Und dort haben wir jetzt vor allen Dingen ein Curriculum, das nennt sich Organisationen gestalten, führen und beraten. Und man bekommt danach ein Zertifikat in systemischer Organisationsgestaltung und Führung. Und da arbeite ich als Lehrtrainerin und ich war vorher über 10 Jahre auch Mitglied des Kernteams von Simon Weber & Friends und habe mit dem Fritz Simon gemeinsam eben Kurse gegeben und habe da auch, was die Organisationstheorie angeht, meine Heimat und freue mich auch immer, die vielen klugen Gedanken vom Fritz Simon weiter in die Welt zu tragen. Genau, ansonsten bin ich Mutter einer Tochter und habe einen Hund und wohne im Berliner Norden, genau, direkt am Wald und war heute Morgen auch schon schön im Wald spazieren. So,
Oh, also wunderbar. Wunderbar.
Das
Also,
vielleicht, genau.
du hast den Fritz Simon erwähnt und dann bist du wirklich am Ursprung von Systemik und Organisation. Das ja, ein wichtiger Zeitgenosse, würde ich mal behaupten, so. Aber das weißt du viel besser als ich. Ja, schön. Also ja, das andere, ich habe auch noch einen Sohn, das habe ich im Vorgespräch gar nicht erwähnt. Von daher, ich lebe in einer Patchwork und so insoweit. Ich glaube, das macht uns alles aus und ich finde, du hast das wunderschön geframed auf diese Frage, oder? Wer bist du? Ja, wir sind viele und die Kunst ist ja, dass wir, glaube als Menschen auch erkennen dürfen, je mehr wir über uns selber wissen, ja, je vielfältiger kann ich auch auf Situationen oder Wirklichkeiten reagieren, die da so passieren. Außerhalb von mir selber. Und dann, damit sind wir auch voll beim Thema, oder? Weil es geht bei dir viel um Wirklichkeit, um die Organisation, dass die Organisation auch irgendwie ein Wesen ist, oder? Du hast das irgendwie im Buch auch, jetzt holen wir doch mal die Organisation auf die Bühne. Und was mir dann auch den lieben Klaus Eidinging, den zitierst du ja auch zeitweise mal, und der hat ja irgendwo gesagt, und das finde ich wunderbar. Und ich habe bei der Vorbereitung auf unser Gespräch auch eben einen Talk geschaut, wo von dir, und dort hast du dieses Zitat von Klaus Eijing verwendet, dass Menschen und Organisationen nicht zusammenpassen. Und das ist für mich immer wieder so ein wunderbarer, schöner Lacher,
Ja.
der mich dann wieder tüpfelt, oder? Wo ich mal aus meiner Vergangenheit auch natürlich ganz viele Anekdoten habe, die genau das unterschreiben, oder? Jetzt habe ich viel eingeführt, so, wenn wir die Organisation auf die Bühne nehmen. So. Warum und wozu war das so ein bisschen auch für dich, für das Buch jetzt, The Real Book of Work, so die Ausgangsthese? Ja, jetzt nehmen wir mal die Organisation auf die Bühne. Warum hast du das gemacht und wozu?
Ja, weil sie immer wieder vergessen wird und weil es aber so wichtig ist, ein nützliches Bild davon zu haben, was so eine Organisation ist und wie sie funktioniert, um ein Unternehmen gut führen zu können. So. Das Buch richtet sich vor allen Dingen an Führungskräfte, an Unternehmer und Unternehmerinnen und die machen ja in der Regel einen tollen Job, ja. Und gleichwohl, und das weiß ich natürlich auch aus meiner Beraterpraxis, laufen die auch mit Landkarten durch die Gegend, von denen man auch denken kann, weiß ich jetzt gar nicht, ob die so nützlich sind, ne, um zum Beispiel eine Organisation gut zu gestalten, um dann eben auch in die gewünschte Zukunft zu kommen. So. Und diesem Umstand wollte ich Rechnung tragen und sagen, hallo, guck mal, hier gibt's sowas wie eine Organisation. Und wenn wir natürlich aus der Systemtheorie auf Organisation schauen, dann lässt sich gut sagen, das ist ein lebendes System und lebend, es ist komplex, ja. Und deswegen finde ich das manchmal so hilfreich, sich wirklich auch die Organisation wie so ein eigenes Lebewesen vorzustellen, das eben auch ein Eigenleben führt und das vor allen Dingen auch nicht komplett durchschaubar ist und es ist eben auch nicht instruktiv steuerbar und kontrollierbar. Und das merken wir ja spätestens, du hast gesagt, du hast auch ein Kind, ne? Merken wir bei unseren Kindern und in der Erziehung, da kann man ja 10-mal sagen, mach das doch mal so. Und das vielleicht auch nach allen Regeln der Erziehungskunst versuchen und dann machen die Kinder doch das Gegenteil davon.
Ja, genau.
Und genau, und deswegen finde ich das eben so hilfreich. Und in dem Buch haben wir natürlich, also ich möchte gerne die Christina Ackermann erwähnen, die das Buch ja illustriert hat und dort viele Infografiken gezeichnet hat, Comics, aber einfach eben auch wunderbare Abbildungen, die einen auch mal zum Schmunzeln bringen. Und da war dann eben wirklich auch die Idee, diese Character zu benutzen. Und für die Org gibt es eben auch, also die Org haben wir sie liebevoll genannt, gibt es eben auch so einen eigenen Character, der dann da so durchs Buch hüpft, beziehungsweise auch sagt, hallo, ich stelle mich hier auch mal ins Rampenlicht. Und in dem Moment, wenn wir das Licht anmachen und ihr mich seht, dann könnt ihr gerade noch sehen, wie die Kakerlaken alle so schön in ihre Höhlen laufen. Ne? Und dann guckt ihr mal, was noch übrig bleibt von euren Ideen, die ihr eben noch hattet, wie wir jetzt vielleicht hier unsere Probleme gelöst kriegen, ja, oder wie wir unsere Ziele erreichen. Und das ist eigentlich der Clou, ne? Es geht genau darum, dass wenn man eine Idee davon hat, wie so eine Organisation funktioniert, man einfach auf ganz andere Ideen kommt, wie man Probleme lösen kann oder Ziele erreichen kann in seinem Unternehmen. Und hoffentlich eben auch zu viel wirksameren und nachhaltigeren Ideen. So.
Kommen gerade viele Bilder. Das ist sehr wertvoll, oder? Also bei mir, vor allem, weißt du, bei den Comics und so, von den Kakerlaken, ich bringe jetzt die mal. Dieses Bild, weil bei mir resoniert aus der Geschichte raus, ich habe auch noch am Anfang mit so Corporate Happiness, positiver Psychologie und solchen Ansätzen auch Ausbildung gemacht, eine Training Co als Co-Trainer gestaltet. Und dort war ich immer noch, oder dazu mal noch der Überzeugung mit der Landkarte unterwegs, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt.
Ja,
Und der
gibt's
Fokus
auch, aber für
war
jedes
auf die Lösung,
Lösung
oder?
auch
Und
ein
auf das
Problem.
Positive und auf Positive Leadership, Perma, Martin Seligmann und all das, oder? Alles wunderbar, oder?
Ja, ist
Aber
alles
das
wunderbar.
Thema, oder, dass du jetzt hier mit den Kakerlaken, die gehen dann schnell weg, oder? Das war so, Komma, aber. Und nicht Komma und. Die sind auch da. Und wenn ich das Problem, oder? Einfach, oder wenn ich das Licht anstelle, oder ich bringe die Organisation, oder, auf die Bühne, mache das Licht an und die Kakerlaken gehen einfach alle schnell weg. Oder die Probleme, oder, indem ich eben das Licht anstelle und die Lösung im Vordergrund habe und sage, ich möchte die Organisation, dann sehe ich schnell mal den Idealzustand der Organisation, aber vielleicht gar nicht das, was sie im Moment wirklich ist. Siehst du auch hier einer der möglichen Dilemmata, oder haben sie daraus auch die Mythen, die du im Buch beschreibst, auch ergeben, dass wir uns dann irgendwelche Mythen auf die Organisation projizieren, weil ja eben diese Kakerlaken schnell verschwinden?
Ja, genau. Also du hast jetzt spannende Sachen gesagt. Also erstmal würde ich sagen, die ideale Organisation gibt es nicht. Ne? Jede Problemlösung erzeugt wieder Folgeprobleme. Ne? Oder ne, für jedes Problem gibt es eine Lösung, ja, aber für jede Lösung gibt es eben auch direkt wieder das nächste Problem. So. Und ich denke, das ist etwas, das muss man wissen, ne? Weil das führt natürlich dann auch weg von diesen vermeintlichen Ideallösungen oder von diesem Bestreben, ah, wir müssen das alles noch mal genauer berechnen und noch mal von links nach rechts drehen. Das heißt jetzt nicht, dass eine Entscheidung nicht gut überlegt sein sollte. Das sollte sie natürlich. Und natürlich sollte man auch auf dem Weg zu einer Entscheidungsfindung Multiperspektivität haben, ne? Und sich eben möglichst auch irritieren lassen in seinen eigenen Denkweisen und. Das meine ich jetzt gar nicht. Aber ich meine eben immer diese Idee, man könne die beste Entscheidung berechnen und dann hat man es einmal und dann macht man es und dann ist es auch für immer gut. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Sondern es geht eher immer darum, ich kann gar nicht wissen, wie die Organisation funktioniert, solange ich nicht versuche, sie zu verändern. Wenn ich was verändere, dann merke ich, wie sie reagiert und merke auch, aha, ging das jetzt in die richtige Richtung oder nicht? Ja, also Beispiel, ne, typischer oder Klassiker, unsere Führungskräfte führen gar nicht. Wir müssen jetzt hier mal was tun. Wir müssen das jetzt endlich mal angehen, ne, dass hier mal in die Führungsmannschaft so ein Ruck kommt und dass die endlich mal verstehen, was sie für eine Verantwortung hier gerade haben. Und dafür brauchen wir, ne, Achtung, Lösungsalarm. Dafür brauchen wir jetzt mal ein Führungsleitbild und dann müssen wir das auf der nächsten Führungskonferenz, müssen wir das mal verkünden und dann machen wir am besten noch so ein paar Workshops, wo wir dann noch mal über unsere Führungswerte sprechen und dann läuft das schon. So. Und dann kann man beobachten, was passiert. Also ist das Problem weg? Unsere Führungskräfte führen nicht. So, und da fallen jetzt zwei Sachen auf. Erstens, das Problem ist viel zu unkonkret. Also was heißt denn überhaupt, unsere Führungskräfte führen nicht? Na, solange ich das jetzt nicht konkreter fasse und wirklich sage, okay, woran kann ich das denn beobachten, dass die Führungskräfte nicht führen? Wo genau macht es denn Schmerzen? Was genau wird denn dadurch schlechter oder nicht möglich in unserem Unternehmen? Ja, wer erkennt es noch? Wer sieht es und wer sieht es auch nicht? Und was genau wird denn beobachtet? Also wenn ich einen Film drehen würde über unser Problem mit dem Titel "In unserem Unternehmen führen die Führungskräfte nicht", was sollte unbedingt ins Drehbuch? Ne? Also was muss unbedingt rein? Welche Szenen wollen wir zeigen, damit ganz klar wird, ja, guck, daran siehst du, unsere Führungskräfte führen nicht. So, und das sind jetzt nur mal so ein paar Beispielfragen, die dabei helfen, erstmal sehr viel konkreter zu fassen, was ist überhaupt das Problem? Und bevor ich das nicht weiß, was wirklich unser Problem ist, sollte ich eigentlich jetzt auch nicht wie wild irgendwelchen Lösungsideen folgen. Ne? Ich komme gleich noch mal zum Thema Mythen, weil das wird der Tatsache ja gar nicht gerecht, dass jede Organisation sich ihre Probleme ganz individuell herstellt. Ja, und so, und deswegen kann ich natürlich auch schlecht sagen, ja, hat denn jetzt eigentlich dieses Führungsleitbild unser Problem gelöst, wenn ich noch gar nicht weiß, was das Problem ist? Aber meine Hypothese wäre auch nein. Ein Führungsleitbild wird wahrscheinlich das Problem nicht lösen, weil Leitbilder generell ganz schlechte Problemlöser sind. Ja. Und die Mythen kommen insofern jetzt ins Spiel, weil Unternehmer und auch Führungskräfte werden ja überschwemmt. Vor allen Dingen natürlich auch vom Beratungsmarkt, muss man ganz klar sagen,
Das
mit
ist so,
lauter
ja.
Lösungsideen.
Ja, genau.
Ne? Also mit lauter Lösungsideen und teilweise auch mit so Normen, ne? Oder mit normativen Appellen. Also zum
Also es
Beispiel.
ganz viele Nomen, oder? So Verantwortung, Entwicklung, also es gibt ja, und dann ist immer ein Konzept dahinter.
Genau, und es geht aber natürlich auch noch viel konkreter, nämlich ja, ein modernes Unternehmen, das schafft gefälligst seine Hierarchie ab. Oder ein modernes Unternehmen, das sorgt eben dafür, dass kein Silo, dass keine Silos da sind. Silos sind schlecht. Ja, ein modernes Unternehmen muss jetzt hier irgendwie zusehen, dass es auf gar keinen Fall mehr vorkommt, dass hier irgendwelche Chefs irgendwelche Mitarbeiter anschreien. Ne? Beim letzten Beispiel würden wir ja alle sagen, ja, hö, na klar, natürlich. Also es ist ja auch unmoralisch, oder? So. Und naja, also ne, es geht natürlich noch weiter. Ein modernes Unternehmen zentriert sich auf seine Menschen. Ne? Also wir müssen ein menschenzentriertes Unternehmer, ein Unternehmen sein. Ein modernes Unternehmen, jetzt könnte man all das, was ich gesagt habe, natürlich auch noch unter die Klammer New Work stellen, macht New Work, wobei New Work, ne, das wissen wir auch, ist stark in die Kritik geraten. Und einige sagen ja auch, New Work ist tot. Gut, das wäre jetzt noch mal ein extra Podcast wert. Aber kommen wir
Ich
noch
wollte
mal
gerade
zurück.
fragen, ne? Jetzt heißt es ja neu, heißt es jetzt ja Future Work, oder? Aber
Genau.
löst das Problem wahrscheinlich auch nicht. Aber du bist jetzt voll in den Mythen drin, oder? Ist das
Genau,
korrekt? Ja.
genau. Noch mal zurück. Ne? Also, und dann kommen die Appelle. Und natürlich muss ein modernes Unternehmen auch agil sein. Ja? Also, wir müssen an den Mindsets arbeiten unserer Mitarbeiter.
Ah,
Ne? Die brauchen
Lieblingsthema, genau.
agile Mindsets oder was auch immer. So,
Ja.
also das heißt, wir kennen alle diese Themen in unserer Arbeitswelt. Und was passiert jetzt? Unternehmen werden mit diesen normativen Appellen ständig konfrontiert, auf Tagungen, durch ihren Coach, durch, ne, was weiß ich, durch Bücher, durch Fachmagazine. Überall steht, ja, das müsst ihr jetzt so machen. So, und das ist dann der heilige Gral und dann wird alles gut. Und dann kann euch eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren, weil wenn ihr euch einmal transformiert habt, ne, zu so einem totalen modernen Unternehmen, dann ist doch alles gut. Und das, finde ich, ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für jeden Unternehmer. Ich finde das so unverschämt,
Ja,
weil es
bin
ist,
ich voll bei dir, ja. Ja,
ja.
das ist das, was ich jetzt beobachte, oder? Wenn ich so 1,5 Jahre jetzt mit sechs so Inhabern und CEOs unterwegs bin von KMUs, oder? Ja, die fragen sich ständig, oder? Was mach, oder? Und dann kommt immer diese Frage, was kann ich besser machen, was kann ich besser machen, oder? Und dann, ja.
Ja, und ich finde,
Und
da
dann
muss ja
schaust
dann
du
die
überall nach
Frage zurück
Lösungen,
sein.
oder? Und
Ja.
ja.
Genau. Und so auf Vorrat, ne? So auf Vorrat, das machen wir jetzt mal. So. Und anstatt wirklich zu sagen, naja, gut, komm, was machen wir hier? Okay, wir stellen Dichtungsringe her, oder was weiß ich, wir haben hier tolle Schleifmaschinen, und können alles Mögliche auf Hochglanz polieren, was auch immer, was wir gerade tun. Und dann können wir gucken, so. Und wo ist denn jetzt der Markt eingebrochen? Oder wieso schreiben wir denn jetzt plötzlich das erste Mal seit Gründungsgeschichte rote Zahlen? Autsch. Ja, was ist eigentlich los? Oder wieso, jetzt sind die Kosten so gestiegen, die ganzen Rohstoffe und so weiter. Okay, um unsere Margen aber weiter irgendwie akzeptabel zu halten, müssen wir jetzt echt mal überlegen, wo können wir vielleicht Kosten sparen? Oder können wir unser Geschäftsmodell verändern? Oder. Und das sind ja eigentlich die Fragen, die diese Unternehmen beschäftigen und die sie auch unbedingt, wo sie auch unbedingt ran müssen. Ja. So, und dann kommen wir natürlich ganz schnell zu dem wesentlichen Punkt, nämlich sie müssen umorganisieren. So, und umorganisieren heißt, sie müssen an ihre Organisation ran. Ne? Das heißt, eben, sie brauchen auch ein Bild davon, was ist denn überhaupt unsere Organisation? Wo kann ich denn da überhaupt anpacken? Kann ich die irgendwie sehen? Nein, ich kann sie ja nicht sehen. Das ist ja das Problem. Das, was wir sehen können, sind Maschinen, sind Räume, sind Wände, sind, ne, Decken und Fußböden und Treppen. Und wir können natürlich auch die Menschen sehen, die in dem Unternehmen arbeiten. Aber die Organisation, die kann ich nicht sehen. Das Einzige, was ich vielleicht mir angucken kann, ist ja ein Organigramm. Ist aber auch ziemlich flach, das ganze Ding, ne, wenn ich das ausdrucke. So. Und das ist das Vertragte.
ist ziemlich flach, wenn ich es
Ja.
ausdrücke. Ja, genau, ja.
Ne?
Ja.
So. Und das ist das Problem. Und deswegen brauche ich einfach ein Bild davon, was passiert aber dazwischen. Ne? Was ist dieses Unsichtbare und wie kann ich das greifen? So kann ich natürlich nachher auch noch mal ein bisschen erzählen, wie man
Aber
es
das ist
greifen
schön,
kann.
also oder das Greifen, oder da kommt man,
Ja.
also ich habe dir halt erzählt, ich bin auch noch eben Gastgeber von dieser integralen Konferenz, oder? Und da geht es ja genau darum, oder, dass man das Sichtbare und das Unsichtbare besprechbar macht. Und ich glaube, das ein Teil und das andere, was mir beim Zuhören so bewusst wurde, ist so dieses, ja, dieses an der Organisation arbeiten. Das habe ich auch gelernt, dass ich ein Unternehmen in die Holokratie, mit Holokratie gegründet habe. Dass an der Organisation arbeiten ist enorm wichtig. Und nicht nur in der Organisation, sondern auch an der Organisation. Und dafür braucht es genauso Rituale, Zyklen, Formate und so weiter, dass ich mit den Personen, die dann dafür Rollen haben, das auch wirklich mache. Weil, und dann kam. Ich glaube, es ist Einstein, oder? Ich kann die Probleme nicht mit dem Denken lösen, das die Probleme verursacht hat. Und diese Multiperspektivität, oder, die dafür ja auch nötig ist, die in den Raum einzuladen, oder, wenn ich ständig irgendwie im operativer Hektik bin, ist ja auch enorm schwierig. Jetzt habe ich zwei, drei Sachen verbunden. Gehören die aus deiner Sicht zusammen? Oder würdest du die auseinandernehmen?
Nee, ich finde es schon wichtig zu sagen, der Kern ist die Arbeit an der Organisation. Ich meine, das Bild, was mir dazu einfällt, ist, ne, wenn du so eine Karrierebahn hast, ne, dann baust du die und baust die und dann setzt du dann irgendwann da so dieses Auto drauf und zack, fliegt's im Looping raus. Ja.
Ein schönes
Scheiße
Bild.
organisiert, ne?
Ja.
So. So, also muss ich noch mal ran,
Also
muss
wenn
ich
ich
das noch mal anders bauen, ne?
zu viel Strom, da macht es Schupp und das Auto ist weg. Ne?
Ja, nun ist das ein relativ mechanistisches Bild, was natürlich dann auch wieder so eine Vereinfachungsidee mit sich bringt. Also so einfach zu bauen wie eine Karrierebahn ist halt eine Organisation nicht, ja?
Ja, genau.
Das zeigt aber eben auch, wie viel ja, Aufmerksamkeit es auch braucht und wie viel Professionalisierung. Und ich finde, dass Führungskräfte sich da unbedingt professionalisieren müssen. Das halte ich somit für die absolute Schlüsselkompetenz heutzutage, dass Führungskräfte eine Idee davon haben, wie eben nun mal diese Organisation funktioniert und wie man sie vor allen Dingen auch entschlüsseln kann und wie man sie dann auch umbauen kann. Denn das ist die ureigene Hausaufgabe von Führungskräften. Was passiert aber stattdessen, einfach nur um das nochmal gegenüberzustellen? Die Organisation wird vergessen, dass die überhaupt existiert. Man guckt auf die Dinge, die man sehen kann, also vor allen Dingen auf die Menschen. Und dann gibt es lauter Appelle an die eigene Belegschaft. Ja, ist ja klar, die Führungskräfte führen ja auch nicht. Solange die nicht führen, kann das ja nichts werden, ne? Oder ja, unsere Mitarbeitenden, die sind hier irgendwie mit dem falschen Mindset an der Arbeit. Oder ja, mit der Einstellung kann es ja nicht gehen. Oder wir brauchen hier mehr Entrepreneurship. Oder ja, diese vielen guten Ideen, die müssen auch mal hier, müssen auch mal genannt werden. Ne? Ja, Leute, nur mehr Mut, nur mehr Mut. Macht doch einfach mal. Ab morgen vertrauen wir uns jetzt hier alle. Ne? Und ihr könnt euch ruhig trauen, weil ja, natürlich habt ihr bis letztes Jahr noch vom Senior eins auf den Deckel gekriegt, wenn ihr den Kopf zu weit rausgestreckt habt. Aber wir haben jetzt verstanden, das tut uns nicht gut. Also, wir geben uns alle Mühe, liebe Leute, glaubt uns, ihr kriegt keinen mehr auf den Deckel. Ihr dürft es jetzt sagen. Ja, so. Und so laufen ja diese ganzen Bemühungen ab und es klappt natürlich nicht. So geht es nicht. Da möchte man von außen fast schon sich die Haare raufen und sagen, nein. Ne? Also diese Veränderungsnotwendigkeiten an die Belegschaft, also an die einzelnen Mitglieder der Organisation zu delegieren, das ist wie Outsourcing. Ne? Das ist
Also
einfach.
du suchst dann den nächsten Berater, oder? Der eine Lösung sucht.
Ja.
Ja.
Genau, oder du holst dir eben jetzt den Berater mit der nächsten Lösung, der hat jetzt hier die Transformation im Koffer, ne, der macht den Koffer auf und packt die Transformation aus und steckt dein Unternehmen einmal da rein, so, und dann geht er wieder. Und dann ist ja meistens nicht viel anders als vorher, oder, also wenn man Glück hat und wenn man Pech hat, dann ist aber der Organisation, dem Unternehmen ordentlich Schaden zugefügt, ne? Und es ist eigentlich schlimmer als vorher. Das passiert ja auch immer wieder.
Weil die Menschen, also das wäre meine Hypothese jetzt, oder? Weil die Menschen im Prozess nicht mitgekommen sind, was auch immer, oder?
Na, weil
Da
man
gibt es
nicht an
ja.
den richtigen Stellen die Veränderungen vorgenommen hat.
Genau, richtig. Ja.
Ne? Also du kannst natürlich sagen, ja, lieber Mitarbeiter, jetzt geh mal hier in das Training und jetzt mach mal hier so ein Innovation Mindset, ja. Und dann lernst du jetzt auch noch Design Thinking und keine Ahnung.
Noch ein bisschen Growth Mindset und noch ein
Ja,
bisschen
genau. Und
so.
dann läuft es schon, ne? So, dann werden wir jetzt hier auch viel innovativer. Jetzt müssen wir die Leute halt alle mal durch diese Workshops schleusen und dann machen wir noch einen tollen Open Space und dann kommen da auch noch ganz tolle Ideen bei rum. Kann man alles versuchen, ist aber an den falschen Stellen angesetzt. Warum? Weil Organisation heißt immer, ich muss die Dinge wiederholen. Also das heißt, wenn sich die Dinge nicht wiederholen, sind sie auch nicht Teil der Organisation, sondern dann sind es irgendwelche Einmalereignisse, die dann aber auch wieder zerfallen. Also das findet jetzt statt und morgen ist es auch schon wieder vorbei. Und dann gehen die Leute wieder über zum Tagesgeschäft. Und dann sind sie wieder Teil der ganzen Routinen und der ganzen Regeln, die ja auf sie wirken und die sie auch den ganzen Tag bespielen. Und dann verändert sich nichts.
Also wenn
Aber da
ich,
muss man ran.
ja, unbedingt, wird, also wenn ich jetzt sage, eben auch aus dem, ich sage jetzt mal, integrierenden Bewusstsein, integralen, es nützt nichts, oder? Und das hast du auch bei einem der Mythen, oder? Dieses Kulturprojekt, oder? Also ich mache mal was, oder Trainings, da und da, das und dies und jenes, ich schleuse alle Leute durch. Und wenn es dann nicht zu Vereinbarungen führt, prozessual, strukturell und so weiter, eben das, wo die Organisation lebt, oder? Dann ist das alles nicht nachhaltig, um noch ein neues Wort in unsere Diskussion einzuführen.
Genau, ne? Das heißt, es kann sogar sein, dass du lauter Leute hast, also bleiben wir mal bei diesem integralen Modell oder bleiben wir mal bei dieser Idee
Oder
von
Systemik
Reife
von
und bleiben wir mal bei der Idee von Inner Work, ne? Und dass alle wahnsinnig an sich gearbeitet haben, dann kann es trotzdem sein, dass die Organisation genauso dumm bleibt wie vorher, ja? Also, oder genauso unreif, weil eben nur weil die Leute jetzt sich weiterentwickelt haben, heißt das ja noch lange nicht, dass die Organisation dadurch was lernt. Warum? Weil die Organisation besteht aus Regeln. Ja, die Organisation ist die Summe von Regeln und man könnte auch sagen, das ist die Organisationsstruktur, ist die Summe aller Regeln, aller Routinen, so. Und dann kann man natürlich noch mal gucken, was gibt's alles so für Typen von Regeln? Und dann können wir da ein bisschen tiefer eintauchen, aber das erstmal so als Grundidee. So. Und solange sich die Regeln nicht verändern und sich dadurch auch die Struktur nicht verändert, hat die Organisation auch nichts gelernt. Ja? Und deswegen gleicht das immer so, also ich finde noch mal so ein Bild, ne? Du nimmst irgendwie so einen Goldfisch aus dem Wasserglas raus und dann malst du den jetzt mal grün an, ne? Und dann schmeißt du den wieder zurück in sein Goldfischglas. Und dann kannst du mal gucken, was passiert mit der Farbe, ne? So. Und so ist das ungefähr, wenn du die Leute in die, ne, in Coachings, in Trainings und was weiß ich, in ihre ganzen Reifungsprozesse schickst und sie dann einfach wieder zurückschmeißt in dasselbe Glas, dann bleibt davon nicht so viel übrig.
Also man könnte dann auch sagen, ein bisschen provokant, oder? Man könnte das Geld auch aus dem Fenster schmeißen.
Ja, genau. Ne? Beziehungsweise ja, man
Ein
könnte
bisschen
sagen,
übertrieben,
okay,
ich weiß, aber es hat ja
vielleicht
immer
haben
einen
die
Effekt, oder?
Individuen
Irgendeinen
ja,
Effekt hat es schon, aber es ist eben, wie
ja, die
gesagt, nicht
Individuen haben
nachhaltig, oder? Es ist
profitiert.
nicht nachhaltig, weil es wird nicht über, eben auch nicht auf das Objekt, also auf die Organisation dann auch übertragen, oder? Also das, oder wenn wir jetzt zurückgehen zum Bild vom Anfang, oder? Die Organisation steht auf der Bühne. Ja, man vergisst, man macht eigentlich Theater im Zuschauerraum. Und vergisst das Objekt auf der Bühne.
So ist es, ne? Oder man beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem Publikum, ne? Und bespaßt das Publikum, aber das Theaterstück auf der Bühne, das
Findet immer
läuft.
noch statt, läuft immer noch, oder?
Ist der Vorhang immer noch zu oder so? Oder
Oder
ja,
der
oder ist
Vorhang geht auf und das Drama läuft weiter und
ja,
ja.
oder wie auch immer.
Ja, aber es ist ein schönes Bild, oder? Weil wir hat, also, das hat mir mal eine Hypnosetherapeutin bei einer Session hat gesagt, weißt du, nur weil du Regisseur bist deines Lebens und du, jetzt bezogen, jetzt das hat nichts mit der kurzen Einschub, das hat jetzt nichts mit Organisation zu tun, aber das gleiche Bild, oder, funktioniert ja auch im eigenen Leben. Nur weil ich Regisseur bin und sehe, was auf der Bühne läuft, zum Beispiel in einem Familiensystem oder in einem anderen System, heißt das noch lange nicht, dass die Leute, die auf der Bühne dieses Spiel spielen, davon irgendwas mitbekommen. Und das ist ja bei Organisationen wahrscheinlich, kannst du sicher auch als mit deiner ja, lange Jahren trainierten Brille bezüglich Systemen vielleicht auch einsteigen in dieses Bild, oder? Dass nur weil ich etwas sehe, das gerade abgeht, an Drama, an, sagen wir mal, schwierigen Konstellationen auf der Bühne der Organisation, heißt das noch lange nicht, dass alle das Gleiche sehen.
Das stimmt, aber ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen in einer
Ja,
Seitengasse
das
gelandet,
ist
weil
eine Seitengasse, genau.
ich würde, glaube ich, noch mal so drauf schauen zu sagen, ich kann mir natürlich das Theaterstück angucken. Aber wenn ich jetzt das Theaterstück verändern möchte, dann ist der größte Hebel einfach das Skript umzuschreiben.
Schönes Bild.
Ja, das ist der Hebel, an den ich ran muss. Natürlich kann ich als Regisseur auch sagen, nee, du musst den Hamlet aber jetzt hier mal ein bisschen zaghafter spielen, ja, nicht so groß auftragen hier. So, haben wir alles schon 10-mal gesehen. Mach mal ein bisschen anders. So. Und wenn ich Glück habe, dann habe ich da einen Schauspieler, der sehr begabt ist und der, weiß ich nicht, toll Method Acting kann und dann geht der in andere Gefühle rein und dann spielt er das plötzlich ganz anders und dann denke ich so, yes, ne? So, hat funktioniert. So, wenn ich jetzt aber einen Schauspieler habe, der nicht so ein Talent hat, dann spielt er das vielleicht jetzt genauso wie vorher. Und dann sage ich dem noch dreimal, nein, ne? Du musst den einfach viel zaghafter spielen. Dann macht er es immer noch nicht. So. Und jetzt der größere Hebel wäre natürlich zu sagen, na, wir spielen jetzt gar nicht Hamlet, wir machen Romeo und Juliet. Ja, das führen wir jetzt auf. So.
Und das ist ja auch die Aufgabe von Führung. Also zu
Das ist die
sagen,
Aufgabe von Führung,
ja,
ne? Zu sagen, nee.
welches Skript gilt hier, oder?
Genau, ne? Oder wir inszenieren das jetzt mal komplett anders. Wir spielen das alles in Wassereimern. Ja, also alle Schauspieler stehen mit den Füßen in Wassereimern. So. Und also so, finde ich, müsste unbedingt mal aufgeführt werden. Nein, aber das, ja, das,
Aber das ist, was mir eben aus der, also im Alltag dann, oder, ist diese Bilder sind, dass wir die Leute, die Zuhörer nicht überfordern, oder, dass, ob ich jetzt Hamlet oder Romeo und Juliet machen oder noch eine dritte, oder, was ich mir überlegen muss, ist, ja, verstehen die, die dieses Spiel, diese Form, oder, jetzt, das, wenn wir jetzt, Hamlet ist irgendwie Hierarchie, ich sage mal, oder diese Spielform und Romeo und Juliet ist mehr so systemisch, beziehungsintelligent, Flächer und so weiter. Wenn ich dieses Spiel spielen will, oder, dann muss ich mir schon fragen, ja, sind die Leute bereit dazu? Wollen sie das? Können sie das? Und was muss ich alles in dieses Skript verpacken und wie muss die Organisation eben auch verändert werden, oder, dass diese Spielform überhaupt funktioniert. Ist das
Ja,
dann
und
die Übersetzung davon?
ja, genau. Und jetzt kommen wir natürlich auch noch mal zu den Menschen dabei, denn was man sich klar machen muss, ist, dass Menschen limitieren, was in einer Organisation möglich ist. Und ich finde, das wird an diesem Beispiel jetzt noch mal so schön sichtbar, denn wenn wir sagen, so, jetzt machen wir Romeo und Juliet und zwar mit derselben Schauspieltruppe, ja. Und dann merke ich plötzlich, nee, das, oder wir können jetzt auch nochmal sagen, anderes Genre. Also, wir spielen jetzt die Schachnovelle. So. Und nicht mehr Shakespeare. So. Und also Stefan Zweig. So. Und dann plötzlich merke ich, nee, das ganze Ensemble ist nicht dazu in der Lage. Krass. Ja, wie kriegen wir das jetzt auf die Bühne? So, dann muss ich jetzt wohl möglich die Leute tatsächlich mal schulen. Oder ich muss sie im Zweifel austauschen teilweise, ja. Und das ist der Punkt, wo die Menschen ins Spiel kommen. Also sie limitieren, was möglich ist. Aber umgekehrt stimmt es nicht, dass alles, was sie können, auch der Organisation zur Verfügung steht. Das stimmt nicht. Denn es findet nur das Anschluss, was eben dann auch von den Regeln abverlangt wird, ne? Oder es findet nur das Anschluss, was in der Organisation auch überhaupt erlaubt ist an Verhalten oder an Kompetenzen eben eingebracht werden darf. Ja? Und so kommt es dann eben auch, dass Organisationsmitglieder viele, viele, viele Kompetenzen haben, Fähigkeiten oder auch Verhaltensmöglichkeiten, die sie in ihrer, also die sie dann auf Arbeit, sagt man hier in Berlin, einfach nicht zeigen. Ja, weil sie da aber auch nicht gebraucht werden oder nicht abgefordert werden oder weil aus irgendeiner kruden Unternehmenskultur heraus es eben nicht opportun ist, es zu tun. Und da wird es eben manchmal auch paradox. Das heißt, das Unternehmen bräuchte vielleicht dringend die guten Ideen. Wir hatten vorhin das Beispiel schon einmal mit dem Innovationsmangel. Und es gibt vielleicht wirklich Leute, die haben tolle Ideen. Aber die trauen sich nicht, das zu sagen. Oder es ist nicht opportun, weil es eine komische kulturelle Regel gibt. Wenn du hier bei den Kollegen und Kolleginnen beliebt sein willst, Klammer auf, und das ist natürlich ganz wichtig, damit man hier überhaupt sich jeden Tag wohlfühlt, Klammer zu, ja, darfst du auf keinen Fall so irgendwie zu so einem Streber werden, der jetzt hier anfängt, die Geschäftsleitung zu unterstützen. Weil die Geschäftsleitung, die finden wir ja doof. Die gehen ja nicht gut mit uns um. Die zahlen uns zu wenig Lohn oder die geben uns zu wenig Urlaub oder die haben immer noch dieses blöde Dreischicht-System. Die finden wir doof. So. Und deswegen alle, die jetzt hier ihre Ideen einbringen, damit unser Chef noch mehr Reibach machen kann, die finden wir blöd. So. Und wenn diese kulturelle Regel mal angenommen, die würde wirken, tja, dann hat das Unternehmen echt ein Problem, ne? Weil Kultur lässt sich eben nicht mal so von heute auf morgen ändern, beziehungsweise man muss schon sehr, sehr schlau angehen und eben gucken, an welchen Stellen könnten wir an der Formalstruktur etwas ändern, um dann nach und nach auch eine andere Kultur hier im Unternehmen oder in unser Unternehmen einzuladen.
Ich meine, das ist ja der Grund, wieso ich glaube auch wirklich diese vier Quadranten, oder jetzt, die ja Ken Wilber angedichtet werden, oder? Er hat das sicher auch sehr stark geprägt, oder? Also dieses Individuelle und das Kollektive mit Kultur, mit Prozessen, Vereinbarungen im Außen und Kultur, das man eigentlich nicht sieht, oder? Und vielfach eben ein Resultat von den anderen drei Quadranten ist. Also oben sind dann die Individuellen, also Haltungen, Mindsets und so weiter. Und auch das Verhalten des Individuums spielt ja alles zusammen. Und darum ist das ja so komplex, was wir dann eben sehen. Und was ich wirklich, wirklich, wirklich dankbar bin, oder auch jetzt von dir, oder ist, dass man eben den Quadranten rechts unten, also außen kollektiv, eben Struktur, Regeln und so weiter, der geht vielfach vergessen. Oder dann wird dem, ah, wir müssen das Mindset trainieren der Leute und, oder? Und dass man dort aber in ein Bienennest stechen kann unter Umständen, oder? Weil das sind ja, Menschen haben ja eine ganze Vita. Und die bringen sie ja an den Arbeitsplatz und bringen dann vielleicht das ein, was sie in ihrer Rolle bringen dürfen. Und wenn ich dann eben sage, eben dieser Mythos, oder die Ganzheit, oder den hast du auch drin, der war ja riesig. Bei New Work war das ein Riesenthema. Aber wenn ich das mache, hat das Konsequenzen. Und das hat Konsequenzen auf die Regeln, das hat Konsequenzen auf die Strukturen, das hat, und auf unser schönes Objekt in diesem Gespräch, oder? Die Organisation. Und ja, also da, und das glaube ich, das ist das Schöne, oder? Dann an deinem Buch auch, The Real Book of Work, oder? Also, ja, bleiben wir doch auch einmal zuerst bei der Organisation, oder? Also, habe ich mal auf meinem Weg gesagt, diese innere Arbeit gehört zuerst, also, das habe ich bei Bodo Jansen das allererste Mal gehört, oder? Wer etwas in seinem Umfeld, in seinem Unternehmen verändern will, beginnt zuerst und ausschließlich bei sich selbst. Und das finde ich, ja, genau. Als ich das erste Mal gehört habe, hat das etwas angeklungen bei mir und ich habe dann trotzdem etwas gegründet. Und dann erst irgendwie so ein paar Jahre später hab ich dann echt verstanden, was er gemeint hat damit. Weil diesen Satz hat er auch, aber er auch, den hat er erst Jahre später rausgehauen, als er wahrscheinlich eben eine ähnliche Erkenntnis geschaffen hat, oder?
Was hat er denn damit gemeint?
Ja, eben wirklich zuerst bei sich selber, oder? Von welcher Wirklichkeit spreche ich hier überhaupt? Und was hat all das, was ich hier ins Außen an Veränderung projiziere, mit mir zu tun?
Als
Und das
Unternehmer jetzt
als
speziell, oder?
Unternehmer zum Beispiel jetzt bei seiner Rolle, oder? Aber das kann einfach, sobald ich führe, oder? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, oder? Zu sagen, ja, was hat das, was ich an Veränderung projiziere ins Außen, was hat das mit mir zu tun? Und wenn ich, und das ist ja nicht eine, das ist ja keine Arbeit, die Organisation jetzt im ersten Schritt interessiert, oder? Also als
Gut, es
Objekt,
stimmt
oder?
einerseits. Und andererseits ist es aber auch keine Einbahnstraße, ja,
Ja.
sondern man muss es umgekehrt ja noch mal genauso als Wirkrichtung beobachten, denn der Kontext macht ja auch was mit uns.
Genau, es hat in
Ne?
beide
Das heißt
Richtungen, ja.
natürlich, wenn ich als Unternehmer bin, ich natürlich sehr stark im Fokus der Aufmerksamkeit aller anderen. Die gucken auf mich als Unternehmerin und sagen, okay, was will sie jetzt schon wieder? Oder ah, was hat sie jetzt schon wieder Komisches gemacht? Und was heißt es für uns? So. Das heißt, man ist natürlich eine zentrale Person und deswegen auch eine Art von Regel für die Organisation. Und natürlich trägt sich das schon auch stark dann nach außen, oder es kann sich, was heißt natürlich? Nein, nicht natürlich. Es gibt ja auch Leute, die spielen ein Riesentheater und man merkt es gar nicht, ne? Und die wahren Werte, die sie haben oder so, oder das, was sie sonst noch so sind, das kommt gar nicht vor im Unternehmen, ne? Und alle halten die Person für wahnsinnig authentisch, ist sie aber vielleicht gar nicht, weil sie sich selber gar nicht mitkriegt, ja? Das gibt's ja auch alles. So, aber jetzt nehmen wir mal an, ja, okay, da macht jemand viel inner work und sagt so, das sind hier meine Überzeugungen, das sind meine Wirklichkeitskonstruktionen und so gründe ich jetzt das Unternehmen. Sobald dieses Unternehmen ja dann anfängt zu existieren, also sprich diese Organisation entstanden ist mit ihren ganz eigenen Regeln, wird dieser Unternehmer, diese Unternehmerin auch bespielt von diesen ganzen Regeln, ne? Und es gilt natürlich auch noch viel, viel mehr für jetzt andere Mitglieder der Organisation, die vielleicht jetzt nicht solche herausragenden Führungsrollen haben oder. Man wird ja auch sehr, sehr stark mitgeprägt durch den Kontext, in dem man arbeitet. Und man wird fast schon befallen von bestimmten Gedanken und Gefühlen, die man sonst gar nicht hätte. Ja, und das finde ich ist auch immer gar nicht zu unterschätzen, wie sehr identitätsprägend oder auch ich-erlebnisprägend einfach auch der Arbeitskontext für uns ist. Und im besten Fall tut er uns gut. Und ganz oft vergiftet er uns aber auch, ja, weil wir plötzlich Dinge tun, die wir selber nicht gut finden oder die wir sonst nie tun würden und wo wir irgendwie gucken, okay, wie kann ich das eigentlich mit mir vereinbaren? Ne? Aber ich merke, es wird hier von mir so abverlangt. Ich muss jetzt zum Beispiel dieses Gesetz umgehen, obwohl ich weiß, ich mache mich dafür vielleicht eigentlich strafbar. Ich hafte da letztlich auch mit dafür, wenn wir das jetzt so machen. Aber ich merke, es wird irgendwie von mir erwartet. Ja, um es jetzt mal in so ein.
Ja, ist jetzt ein normativ, also ein
Ja.
krasses Beispiel, aber es geht ja auch mit nur schon diese Grenzziehung, oder? Dass, also hier verletze ich einen persönlichen Wert zum Beispiel, oder? Weil ich hier irgendwas machen muss, das ich nie machen würde, oder? Aber es wird mir von wo auch immer, von der Organisation oder von einer Rollengebenden, eine, die für die Organisation eine Rolle ausübt, und es wird so auf mich jetzt zum Beispiel als ich übernehme eine Aufgabe, oder? Und ich würde das aber persönlich nie machen, weil es nicht meine Werte zum Beispiel entspricht. Und dann entsteht ja ein Konflikt, so im Hier und Jetzt, oder? Ist
Genau,
eine
und jetzt kann
Spannung,
es,
oder?
genau, und es kann sogar so weit gehen, dass sich jetzt aber dieser Mensch verändert in seinen Werten. Also um quasi jetzt wieder in Beziehung gehen zu können zu diesem Kontext, der einem eigentlich nicht gut tut, übernimmt man die Verantwortung für sein eigenes Handeln, ja, und wird damit sozusagen wieder zum Gestalter der Situation und kann dadurch diese Beziehung aufrechterhalten. Ne? Das ist ja das Verrückte an der ganzen Sache. So, anstatt zu sagen, was ist denn das hier für eine bekloppte Regel? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir das hier so machen müssen. Weil wenn man das jetzt so formulieren würde, ja, wie könnte man denn dann noch dort gut arbeiten und gut sein?
Das ist die
Ja?
Frage der, also auch eine Frage des, also Tabu, Angst, oder kommen so diese meine Lieblingsthemen rein, oder was wohl Verletzlichkeit auch von Menschen. Und die Frage ist, hat das Platz oder hat das nicht Platz? Und aber das ist genau die Frage, oder? Bin sehr dankbar darüber, oder? Das kann jetzt ein Mitarbeiter oder auch eine Führungskraft von der Geschäftsleitung, oder empfängt irgendwas, oder? Und sagt, hey, wie ist das für eine schöne Formulierung, für eine bekloppte Regel? Und die Frage ist, hat das Platz in einer Organisation oder nicht? Zum Beispiel so. Und das macht ja dann auch aus, ob sich, also wie sich diese Dynamik oder dieses Drama, das wir vorher ein bisschen beschrieben haben, auf der Bühne, wie sich das abspielt, oder?
Genau, das beantwortet auch die Kultur, ob das möglich ist,
Oder
eine
nicht, ja.
Regel blöd zu finden und zu hinterfragen. Ja, also deswegen ist die Kultur auch so entscheidend, denn sie beantwortet die Frage, ob bestimmte Veränderungsprozesse überhaupt gut greifen können, ja, oder ob bestimmte Problemlösungsideen so überhaupt durchgeführt werden können. Das ist das Vertrackte dran. Also man sagt ja immer, die Kultur, ah, das ist ja so ein weicher Faktor. Nee, die Kultur ist alles andere als ein weicher Faktor, ne? Das ist ein verdammt harter Faktor, denn der entscheidet eben auch sehr stark mit über den unternehmerischen Erfolg. Und deswegen finde ich, also müsste man sich viel besser auch mit der eigenen Unternehmenskultur auskennen, einfach nur um zu wissen, wie ist denn jetzt eigentlich hier mein Kontext? Also Metapher hier wieder finde ich ganz schön zu sagen, die Kultur ist eigentlich so die Bodenbeschaffenheit, ja, die Bodenqualität, auf der ich jetzt irgendwas einpflanzen will und gucken kann, was wächst denn da überhaupt? Ne? Was wächst denn da bei uns? Und was geht aber auch sofort wieder ein? Oder was müsste extrem gepflegt werden, damit es überhaupt bei uns eine Chance hat zu wachsen? Und welche Dinge, die gehen bei uns ab wie verrückt, ne? Und wuchern da so rum. Und das finde ich, muss ich wissen. Als Unternehmer oder eben auch als Führungskraft. Ich muss das einfach wissen, damit ich auch Entscheidungen treffen kann. Ne? Versuchen wir jetzt diese Maßnahme oder jene Maßnahme. Sonst kann man sehr viel Geld verbrennen.
Ja, genau. Und es ist, oder dieses Zitat, oder das Culture Eats Strategy for Breakfast, ein relativ bekanntes Zitat, bringt ja genau das auf den Punkt. Auf der anderen Seite ist das Bild mit der Bodenbeschaffenheit passt gut in den Kontext, wo ich lebe, oder hier ist ein bisschen ländlich. Oder wenn der eine Bauer, der konventionell anbaut, der kümmert das weniger, weil er schmeißt ja, nachdem er den Rasen für die Kühe Futter gemäht hat, schmeißt er die Gülle drauf, oder? Und nachher trocknet der Boden aus, oder? Und da kommt dann der andere, der das eben nicht mehr konventionell anbaut und sagt, das ist ja kompletter Blödsinn, oder ist ja Bodenbeschaffenheit, ist ja nichts, oder? Und dann diskutieren zwei unterschiedliche Kulturen, oder, miteinander, verstehen sich überhaupt nicht. Und dann hat man auch wieder einen Konflikt, oder? Und das ist aber ein Kulturkonflikt. Und hier könnte man eben sagen, ja, wenn wir jetzt die beiden zu sagen, ja, wir sprechen über die Vereinbarung, über die Regel, die hier gelten, diese beiden Bauern, oder, die könnten noch miteinander reden, oder? So, dann kommen wir wahrscheinlich weiter, oder? Weil der eine erkannt beim anderen, ah, okay, was für eine Regel brauchen wir? Wenn du einfach mal darüber nachdenkst und einfach nicht deine Gülle raufschmeißt und ein bisschen kurz darüber nachdenkst, ja, was ist für eine bekloppte Regel? Warum mache ich die eigentlich? Das Gleiche ist in der Organisation, oder? In der Organisation geht es darum, dass er genau das Platz hat, oder? Dass man sagt, hey, was ist das für eine bekloppte Regel? Können wir bitte kurz darüber reden? Und wenn das eben am Montagsmorgen-Meeting, wo wir alle To-dos besprechen, noch kurz, noch kurz, was ist das für eine bekloppte Regel, das noch 5 Minuten besprechen, dann müssen wir uns nicht überraschen, wenn sich die Organisation eben nicht verändert, oder?
Genau.
Und darum ist das auch eines von den Lösungen her im Buch, oder? Jetzt haben wir viel über die Mythen und wie man die framen kann, gesprochen, und so ein bisschen zu den, ich sag mal, Wegen, die man gehen kann im Hier und Jetzt, oder? Ein paar haben wir angesprochen. Aber ist das einer der Hauptthemen, dass wir wirklich Raum schaffen für Diskussion und nicht nur in der Geschäftsleitung, oder? Dort hat es ja in der Regel Platz, diese normative Führung, an der
Auch nicht
Organisation
immer.
zu arbeiten. Auch nicht immer, oder? Aber
Nee. Genau.
ist das eigentlich
Genau,
einer der
ich.
Hauptpunkte, dass man Raum schafft dafür?
Genau, also Raum, genau, Raum hört sich so ein bisschen fluffig an. Genau, es braucht dafür ein Regelmeeting. Ja, und es muss eben auch ganz klar festgelegt werden, was sind eben immer wieder die Fragen, die wir uns da stellen und wer stellt die sich denn miteinander? Und wer erfährt dann davon? Ja. Und natürlich kann man das auch in wechselnder Besetzung machen. Also ich halte da gar nicht so viel davon, zu sagen, das machen immer nur dieselben Leute.
Zum
Und
Beispiel
wenn es
nur immer das
hochkommt, laden.
Kader, oder nur immer das Kader, sondern
Genau, ne? Und wenn es hochkommt, laden Sie sich mal einen Gast ein oder einen Berater, eine Beraterin. Nein, Wir arbeiten hier viel mit Formaten, dass wir sagen, es gibt feste Plätze und es gibt Plätze, die eben wechseln. Ne? Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man sagt, das Format ist extrem stabil. Es ist total klar, was da genau passiert. Aber die Akteure sind immer wieder andere. Ne? Und dann braucht es natürlich einen ganz klaren Prozess, und auch natürlich einen Kommunikationsweg. Also wer erfährt davon? Ja, was wurde genau dort besprochen? Was waren die Erkenntnisse? Was ist da rausgepurzelt? Ich halte das für wirklich essentiell. Und das sind eben diese, also wir sagen dazu Führungsteams, obwohl nicht unbedingt die Mitglieder der Organisation, die daran teilnehmen, Führungskräfte sein müssten. Aber das heißt deshalb Führungsteam, weil in dem Moment ja Führung stattfindet. Ne? Also Führung vollzieht sich ja genau dann, wenn sich eben Menschen in der Organisation, also Mitglieder der Organisation fragen, was machen wir hier eigentlich gerade? Und ist jetzt eigentlich unsere Karrierebahn, kann die so bleiben? Ja, laufen die Autos da durch? Wie oft fallen die denn raus im Looping? Und ist das okay, ne? Oder müssen wir da ran? So. Und dann purzelt da was raus an Beschlüssen oder an Vorschlägen und dem dann nachzugehen. Also das,
Ja,
ich
und
halte
bist
es
du,
wirklich
oder?
für essentiell, ja.
Ja, und mir kommt gerade so ein Bild, oder? Wenn man jetzt sagt, ja, und wenn man eben nicht die Zuschauer, oder, sage ich mal, von beim Karrierebahn-Beispiel, oder? Die Zuschauer oder die Leute, die das Auto bedienen, nicht mal auswechselt in diesem Führungsteam oder in diesem Meeting, wo man an der Organisation arbeitet, dann merkt man gar nicht, dass wenn das Auto aus dem Looping rausfliegt und dann irgendwo hinfällt, dass dort einem ein Mensch steht zum Beispiel und dem das extrem wehtut und einen Schmerz auslöst, weil ich habe ja den gar nie eingeladen. Also ich weiß gar nicht davon, dass dort ein Problem entsteht. Weil
Das könnte ja
vielleicht
ein
dieser
Kunde sein, ne,
Person,
dem
oder
das auf
das,
den Kopf
oder
fällt.
der fällt das auf den Kopf und der hat aber keine Stimme in der Organisation, oder?
Ja,
Diese
genau. Aber das
Person.
ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Es sollte eben auch immer externe Impulse geben. Also natürlich kann die Organisation sich nur aus sich selbst heraus verändern. Das kann man nicht von außen tun. Aber sie können sich natürlich immer wieder auch Irritation von außen reinholen. Ne? Zum Beispiel über den Kunden, dem das Auto auf den Kopf gefallen ist. Ne? Oder eben noch über andere relevante Umwelten, sagen wir. Also es gibt ja alle möglichen relevanten Umwelten, Schrägstrich Märkte. Ob das jetzt Investoren sind, ob das jetzt noch irgendwelche Gesellschafter sind, ob das die Öffentlichkeit ist, ob das der, ne, die Stadtverwaltung ist, ob das irgendwelche Bewerbergruppen, Bewerberinnengruppen sind am Arbeitsmarkt. Natürlich die Kunden extrem wichtig, aber auch Lieferanten, Kooperationspartner und. Und die haben ja alle unter Umständen sehr, sehr interessante Ideen, ja, wie sie eigentlich unser Unternehmen gerade wahrnehmen und was auch am Markt noch los ist, ne? Also das ist ja das nächste Problem, dass Organisationen, dadurch, dass sie ja so vor sich hin prozessieren den ganzen Tag, auch blind und taub und stumpf und so weiter werden für ihre Märkte. Ne? Also natürlich sind sie ohne ihre Märkte, ohne ihre Umwelten nicht überlebensfähig. Also wir müssen sie ja immer zusammendenken mit der Umwelt, in der sie operieren. Beziehungsweise immer die Frage beantwortet eigentlich das, was das Unternehmen tut, irgendein Problem des Marktes, ne? Oder irgendein Bedarf. Wenn nicht, ist ja eh schlecht.
Ja, also das wäre echt gut, ja.
Aber diese Illusionsblasen, die entstehen natürlich sehr schnell und die haben auch eine ziemlich dicke Haut. Also Blase ist eigentlich fast ein zu zartes Wort. Das sind schon so richtige Heißluftballons. Und deswegen muss man auch in diesen Führungsteams sich immer wieder wie so sozusagen in den Wachturm setzen oder so oben auf den Zaun hocken, ne? Und eben auch immer die Umwelt im Blick haben.
Ja,
Also mit
unbedingt,
Umwelt meine ich
ja.
jetzt nicht Klimaschutz,
Ja,
sondern
aber
die
also
relevanten Umwelten, ja.
Also mir gefällt das Bild vom Luftballon sehr gut, oder? Weil der steigt ja relativ weit oben, oder? Bis die Luft wirklich so dünn wird, oder? Dass es dann nicht mehr wirklich geht, oder?
Merk schon, wir schlachten sie heute alle aus, die Metapher.
Das ist wirklich ein schönes Bild, oder? Aber eben, ich brauche immer wieder mal diese Irritationen, dass ich, oder weil im Ballon drin merke ich erst, wenn ich nicht mehr atmen kann, oder? Aber wenn ich von außen schaue, der ist ja weit, oder? Ich sehe ihn gar nicht
Was
mehr, oder?
machen
Ich
die
sehe ihn
denn
gar
da
nicht
noch
mehr. Der ist
genau?
voll weg von der Wirklichkeitskonstruktion. Das sehe ich relativ rasch, oder? Von außen. Aber wenn ich drin bin, merke ich erst, ah, oh, ist so schön, ich sehe die ganze Welt und so weiter, oder?
Genau.
Aber erst wenn ich nicht mehr atmen kann, dann ist so, ouch, oder? Dann gehe ich am besten wieder runter, oder? Weil
Ja,
ich
genau.
will ja
Das wäre
meine
schön,
Lieben
wenn
am
das
Abend, ich
vorher.
will die meine Lieben am Abend wiedersehen, oder?
Ja, genau.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen gereist, oder? Mit der Organisation, mit den Menschen darin. Und ja, eben darum, wenn ich jetzt sage, abschließend, so das abschließen werde, möchte, ist so ein bisschen, ja, mit dem Zitat, ja, Menschen und Organisationen passen nicht zusammen, oder? Wir haben hier verschiedene Sachen angeschaut, wie sie doch zusammenpassen können und auf was man vielleicht ein bisschen mehr oder anders achten soll. Was liegt dir speziell am Herzen, jetzt so abschließend?
Na, weil, also wenn du sagst, Menschen und Organisationen passen nicht zusammen, dann frage ich mich gerade, ob die Hörer und Hörerinnen sich vielleicht auch gerade fragen, ja, und wieso jetzt nicht? Also das war jetzt für mich nicht so klar beantwortet. Dann würde ich jetzt eben noch mal sagen, na ja, weil natürlich Menschen alle möglichen Bedürfnisse haben und Wünsche und Motive, völlig berechtigt, und natürlich auch ihre ganzen Persönlichkeitsstile haben, ne? Also wo haben sie irgendwelche Trigger, wo sie allergisch reagieren? Da haben alle so ihre eigenen Geschichten im Gepäck. Und diese ganzen Bedürfnisse und Motive tragen sie jetzt natürlich sozusagen ansprüchlich vor sich her, und wollen die im Idealfall auch in ihrem Arbeitsleben realisiert sehen, ja? Oder zumindest nicht verletzt sehen. So. Und da muss man eben leider sagen, ja. Das kann manchmal klappen, passt, ne? Und es klappt aber eben auch oft nicht. Und selbst wenn die Organisation sagt, ja, wir sind jetzt, ne, wir konzentrieren uns hier auch oder wollen, dass unsere Leute hier gerne arbeiten und dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, bleibt es natürlich trotzdem extrem limitiert, welche Möglichkeiten ein Unternehmen hat, eben die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden zu erfüllen, ja. Und spätestens, wenn der Mitarbeiter kommt und sagt, ja, ich wollte hier eine Immobilie finanzieren, jetzt ist der Kredit geplatzt, jetzt will ich aber den Kaufvertrag unterschreiben, lieber Arbeitgeber, kannst du mir bitte mal 500.000 Euro leihen? Dann ist es dann auch irgendwann mal vorbei mit der Fürsorge, ne? So. Und da gibt es sicherlich noch bessere Beispiele, aber das fiel mir jetzt gerade ein. Und deswegen muss man einfach sagen, Menschen und Organisationen haben so dermaßen ihre ganz eigenen Logiken, dass das eben wirklich schwer in Gänze zusammengeht. Also sie haben sicherlich Schnittstellen, Berührungspunkte, könnte man auch sagen, sie sind, ne, Fachbegriff, strukturell gekoppelt. Das heißt, sie durchlaufen auch eine gewisse Koevolution. Aber es sollte eben nicht miteinander verwechselt werden. Also Organisationen bestehen nicht aus Menschen, sie bestehen aus Regeln. Ja.
Ein
Und
schöner Satz.
Menschen, ja, und Menschen müssen sich eben an diese Regeln halten, damit sie Teil der Organ oder damit sie Mitglied der Organisation bleiben dürfen oder auch wollen. Ne? Und diesen Dreh habe ich ja vorhin schon deutlich gemacht. Dieses Wollen bleibt dann bestehen, wenn die Mitglieder der Organisation die Verantwortung zu sich nehmen, fälschlicherweise muss man ja sagen, und sich, ne, für zum Beispiel irgendeinen suboptimalen Vorgang selbst beschuldigen. Und die Organisation ist fein raus, denn die hat dann das ganze Problem outgesourced und muss sich nicht weiter mit sich selbst beschäftigen. Ja, und so erhält sich dieses schwierige System, muss man sagen, dann auch aufrecht. Und ich finde, damit müssen wir unbedingt aufhören. Und ich finde, Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte müssen unbedingt ihre Hausaufgaben machen, ran an die Organisation und lass die Menschen in Ruhe.
Ist ein schöner Schlusssatz. Für mich kommt noch das Bild, in Organisation wird stark über Regeln definiert und der Mensch hat seine Bedürfnisse. Und ich wünsche mir, und ich glaube, da würdest du dann zustimmen, oder, dass man, je mehr man diese Konflikte und diese Sachen auseinanderhalten kann, diese Konflikte auch besprechbar werden, und diese Spannungen besprechbar werden, je mehr kann diese Spannung auch konstruktiv im Alltag auch wirklich vorangebracht werden. Aber eben, aber und ganz wichtig, nie vergessen, dass dass das nie ganz zusammenkommen wird, oder? Wahrscheinlich. Und dass man das einfach auch akzeptieren will. Und je besser die beiden Seiten, oder? Die Führenden und die Mitarbeitenden oder Mitstreitenden oder so, darüber reden können, je besser.
Genau.
Gut. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Vielen herzlichen Dank, Christina, für
Danke
deine
dir.
Zeit und
Gerne.
diesen lebendigen Diskurs und diese vielen Bilder. Und ja, vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, danke. Mir auch.
Was nimmst du mit? Sind es die Bilder, die Christina und ich von Theaterbühnen oder Karrierebahnen besprochen haben? Oder der konkrete Impuls, dass die Organisation ein Regelmeeting mit wechselnder Zusammensetzung, wenn nicht mit allen Mitarbeiterinnen oder auch anderen Anspruchsgruppen braucht, um den Puls der Organisation zu spüren? Oder hast du Inspiration und Ideen zum Thema der Beziehungsfähigkeit zwischen Organisation und Mensch mitgenommen? Ein Thema, das auch in der letzten Episode mit Barbara Küchler Thema ist, weil eben auch die Fähigkeiten, über unnütze Regeln und Prozesse und ihre Konsequenzen und Effekten auf die Organisation zu sprechen, sehr bedeutend ist. Wenn ich noch den Hut der Rolle Gastgeber der Konferenz Integrales Management aufsetze, wünsche ich mir, dass du neben Kulturimpulsen auch die Organisation mit in deinen und einen möglichst umfassenden Blick nimmst. Im Jahr 2026 werden wir das Thema näher beim Kunden an der Konferenz auf die Bühne stellen. Wenn du dich dafür interessierst, melde dich doch bitte bei uns, aber natürlich auch mit jedem anderen Feedback, Wunsch, Anregung an den Podcast Machergeist. Ich freue mich auf das nächste Mal. Das nächste Mal wird ein bisschen später werden. Wir machen eine Frühlingspause. Und Ende April kommen wir wieder mit einer Episode mit einem CEO eines doch nicht so alltäglichen Unternehmens, das dann doch wieder sehr alltägliche und brauchbare Produkte und Dienstleistungen ihren Kunden zur Verfügung stellt. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und auf bald beim Machergeist Podcast.